Ja, guten Abend. Vielen Dank für die nette Ankündigung. Und vielen Dank vor allem auch an die Veranstalterinnen und Veranstalter für die Einladung zu diesem Vortrag. Ich freue mich natürlich ganz besonders eben, also ich freue mich aus zweierlei Gründen ganz besonders, einmal zu sehen, eben die Veranstaltungsreihe gibt es noch und sie ist in guten Händen. Das ist tatsächlich, also das war ja damals überhaupt gar nicht so auf so lange Sicht angelegt und es ist irgendwie sehr schön zu wissen, dass es läuft. Und ich freue mich auch besonders, zwei Themenfelder zusammenzuführen, über die ich sonst eher so separat nachdenke und bin froh, irgendwie heute mal beides mal zusammendenken zu können. Genau, mit diesem Titel Sex und Nichtbehinderung, Queer Theory meets Disability Studies, zitiere ich zwei der wenigen Publikationen, die zu dem Thema des heutigen Abends existieren. Einerseits einen mit Sex und Disability betitelten Sammelband, den Robert McWhirr, von dem wird nachher noch die Rede sein, und Anna Mollo 2012 herausgegeben haben. Und einen Artikel, den eben dieser Robert McWhirr herausgegeben, zusammen mit Abby Wilkerson 2003 in einem Sonderheft der Zeitschrift GLQ herausgegeben hat. Und der den Titel Desiring Disability, Queer Theory meets Disability Studies trägt. Diese Jahreszahlen, also 2003, 2012, benennen auch ungefähr den Rahmen, nämlich gut 10 Jahre, in dem die im akademischen Bereich Publikationen auftauchen, die sowohl Überlegungen aus den Disability Studies als auch aus den Queer Studies aufnehmen und darüber nachdenken, was gewonnen werden kann, wenn beide zusammengedacht werden können oder zusammengedacht werden. Bevor ich auf dieses Thema, also was passiert, wenn man beides zusammendenkt oder wo gibt es Ähnlichkeiten, bevor ich darauf genauer eingehe, werde ich im ersten ausführlicheren Teil des Vortrags erst einmal nur auf die Disability Studies eingehen. Und dies wird so aussehen, dass ich zuerst einen groben Einblick gebe in die Geschichte bzw. Herkunft der Disability Studies und danach auf zentrale Themen und Fragestellungen der Disability Studies zu sprechen komme. Und es wird auch so aussehen, dass dieser Teil den Kern des Vortrags bildet. Also ursprünglich wollte ich es gleichgewichten, aber mir ist in der Vorbereitung nochmal aufgefallen, dass wahrscheinlich Disability Studies nicht sehr bekannt sind. Also wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, vergisst man ja leider so manchmal, ne, wie andere Leute davon wissen oder was andere Leute davon wissen. Und ich habe immer wieder den Eindruck, es ist einfach noch nicht sehr verbreitet und sorgt auch immer noch mit diesen Kerngedanken, die Disability Studies hat, für Irritation. Deswegen würde ich da ausführlicher drauf eingehen und würde dann ganz am Ende, ich vermute in der letzten Viertelstunde, eben darauf kommen, was die Parallelen sind zwischen Disability Studies und Queer Studies und wo es auch so Leerstellen gibt. Bevor ich einsteige, noch eine Anmerkung zur Sprache, die ich verwende, beziehungsweise zu zwei Begriffen. Ich spreche im Vortrag von behinderten Menschen und nicht von Menschen mit Behinderungen. Also ich erlebe immer wieder rund um das Thema Behinderung gibt es auch eine ganz große Unsicherheit. Wie sagt man dazu? Darf man das überhaupt sagen? Also heute war das Radiointerview mit Radio Korax. Da kam auch die Frage, darf man überhaupt behindert sagen? Das scheint also offensichtlich eine echte Unsicherheit zu geben. Und es gibt ja immer so diese, also gerade in der Sonderpädagogik wird gerne auf die Formulierung Menschen mit Behinderung verwiesen, nach dem Motto, man, zuerst der Mensch und danach diese Eigenschaft. Aber genau eben das mit Behinderung nach Eigenschaft klingt, ist der Grund, weswegen ich es nicht verwende. Und behindert oder behinderte Menschen verweist für mich mehr auf diesen Konstruktionscharakter von Behinderung, der ja auch im Mittelpunkt des Nachdenkens von Disability Studies steht. Deswegen behinderte Menschen. Und ich verwende den Begriff nicht / Behinderung. Also diese Kategorie heißt ja sonst üblicherweise Behinderung. Und da passiert eben genau das, was für diese Kategorie typisch ist, nämlich diese andere Seite der Kategorie, also Nichtbehinderung, ist komplett unsichtbar, weswegen immer wieder Nicht-Behinderung dann doch dagegen gesetzt wird oder im Englischen Dis-Ability. Deswegen schreibe ich auch öfter Dis-Ability Studies, einfach damit beides sichtbar ist. Ach ja, das war der Ablauf. Genau, ich steige ein mit einem Zitat von Anja Terforen, die im deutschsprachigen Bereich eine der ersten war, die das Thema Disability Studies aufgegriffen hat. Anja Terforen schrieb im Jahr 2000, was wäre, wenn Behinderung nicht mehr als defizitäres Phänomen betrachtet würde, mit dem sich zuallererst Ärzte und Ärztinnen, Pädagogen und Pädagoginnen und einige Sozialwissenschaftler am Rande beschäftigen. Und was geschehe, wenn der Zugang zum Thema Behinderung ein ebenso komplexer wäre, wie ihn in den 90er Jahren unterschiedliche Disziplinen für die Themen Geschlecht, kulturelle Differenz und sexuelle Orientierung entwickelt haben. Damit beschreibt Anja Terforen schon zwei Kernpunkte der Disability Studies. Einerseits, es handelt sich also bei Disability Studies nicht um Studien über behinderte Menschen oder Behinderte. Das ist ganz wichtig. Also es geht in eine andere Richtung als Sonderpädagogik zum Beispiel. Sondern es geht um die Kategorie Behinderung, beziehungsweise eben Nichtbehinderung. Und diese Kategorie kann offensichtlich, wenn wir Terforen hier folgen, auf eine ähnliche Art und Weise untersucht bzw. analysiert werden, wie beispielsweise Geschlecht, sexuelle Orientierung, Ethnizität bzw. Rasse. Das ist so ein Kerngedanke von Disability Studies. Bevor ich ausführlicher auf diese und weitere zentrale Konzepte der Disability Studies eingehe, beginne ich aber erst einmal mit einem kurzen Abriss zum Ursprung der Disability Studies. Die Disability Studies haben, wie auch andere Studies, ihren Ursprung in Bürgerrechtsbewegungen bzw. in diesem konkreten Fall in der Behindertenrechtsbewegung. Das trifft sowohl für den englischsprachigen als auch für den deutschsprachigen Raum zu. Und sie sind ungefähr in den 70er Jahren eben in den Behindertenrechtsbewegungen entstanden. Bahnbrechend war eine Äußerung oder eine Publikation des UPIAS, das steht für Union of Physically Impaired Against Segregation. Und die haben 1976 formuliert: Nach unserer Ansicht ist es die Gesellschaft, die behindert. Behinderung ist etwas, das zusätzlich auf unsere Beeinträchtigungen aufgesetzt wird, indem wir unnötigerweise isoliert und von der vollen Teilhabe in der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Behinderte Menschen sind deshalb eine unterdrückte Bevölkerungsgruppe. Damals, 1976, war das ein ganz revolutionärer Schritt, sich als unterdrückte Minderheit einzuordnen. Und die eben ebenfalls wegen bestimmter Merkmale, also bestimmter körperlicher Merkmale, unterdrückt wird oder eben benachteiligt wird, wie andere Menschen zum Beispiel aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe. Diese Idee, also eben Behinderte als unterdrückte Minderheit und eben Behinderung als etwas, was konstruiert ist, diese Idee wurde zum Kern des sogenannten sozialen Modells von Behinderung. Und dieses soziale Modell, das haben britische und US-amerikanische Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in den 1980er Jahren entwickelt, relativ unabhängig voneinander, und die sind ungefähr an ähnlichen Punkten rausgekommen, und vor allem sind da zu nennen Michael Oliver und Irving Zola, der inzwischen auch schon verstorben ist, also letzterer. Genau, und mit diesem sozialen Modell haben sie eine neue Perspektive auf Behinderung eröffnet oder eben auch letztendlich später auf Nichtbehinderung. Dieses Modell war lange der Dreh- und Angelpunkt der Disability Studies und ist auch heute noch zentral in ihrem Denken. Im nächsten Teil des Vortrags, also nachdem ich auf die Geschichte eingegangen bin, werde ich auch eben nochmal genauer auf das soziale Modell und seine Inhalte eingehen. Ab den 80er Jahren etablierten sich die Disability Studies nach und nach, also zuerst so eher so im politischen Bereich, dann im akademischen Bereich. Also beispielsweise wurden 1982 die Section for the Study of Chronic Illness, Impairment and Disability gegründet, die sich dann kurz darauf 1986 umbenannt haben in die Society for Disability Studies. Die gibt es auch immer noch, also man kann auch auf deren Website schauen, die veranstalten schon seit Jahren jedes Jahr eine Tagung, bringen vierteljährlich eine Zeitschrift raus, also sprich letztendlich hat sich das langsam auch über Publikationen etabliert. Und genau, in den 90er Jahren etablierten sich Disability Studies langsam auch im akademischen Bereich, sowohl in Großbritannien als auch in den USA. Und vor allem ab Mitte der 90er Jahre stieg dann die Zahl der Publikationen rasant an. Bis zum Ende der 90er Jahre dominierten in beiden Ländern Sozialwissenschaftlerinnen. Und erst ab Ende der 90er Jahre kam so ein kulturwissenschaftlicher Einfluss in die Disability Studies rein. Dies hat einfach zur Folge gehabt, dass sich die Analyse der Kategorie Nichtbehinderung noch einmal verändert hat, also einfach weil neue theoretische Brillen eingefügt wurden oder reinkamen in die Disability Studies. Auch darauf gehe ich nachher noch mal genauer ein, was das für Veränderungen mit sich gebracht hat. Ich würde an der Stelle aufhören, die Entwicklung der Disability Studies im englischsprachigen Bereich beschreiben. Ich würde verweisen auf eine Publikation, die leider auch schon 10 Jahre alt ist, das heißt, die letzten 10 Jahre werden davon nicht erfasst, aber sie ist deshalb gut, weil Leonard Davis beschreibt in Crip Strike Back, The Rise of Disability Studies, einfach sehr gut auch die Konflikte, die es gab innerhalb der Studies, also zum Beispiel zwischen Sozialwissenschaftlerinnen oder eben Kulturwissenschaftlerinnen, aber auch außerhalb der Studies mit anderen Studies beispielsweise. Also zum Beispiel wurde es gar nicht akzeptiert, warum man zur Behinderung forschen muss. Da haben dann eben zum Beispiel, es geht ja auch um Gelder, es geht um Stellen etc. Und dann gab es eben auch tatsächlich Konflikte, ob das überhaupt ein Thema ist, was gleichwertig zu Gender Studies etc. überhaupt bearbeitet werden kann. Das beschreibt Davis ganz gut, weswegen ich diesen Text empfehlen würde. Genau, im deutschsprachigen Bereich kamen Disability Studies doch mit reichlich Verspätung an. Und zwar in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mehrten sich so langsam die Anstrengungen um die rechtliche Gleichstellung behinderter Menschen. Das Thema Diskriminierung rückte stärker in die öffentliche Wahrnehmung. Also da gab es auch vor allem Aktivistinnen, die eben aus dem Bereich Rechtswissenschaft kamen und die da auch so sich immer mehr um Gleichstellung bemühten. Zugleich engagierten sich ab den 90er Jahren Behindertenverbände, also zum Beispiel Aktion Mensch, immer mehr im kulturellen Bereich. Und 2001 und 2002 fanden dann schließlich die Tagungen statt rund um die Ausstellungen Der imperfekte Mensch. Also diese Ausstellung gab es zweimal, einmal in Dresden im Hygienemuseum, einmal in Berlin. Und jeweils fand eine Tagung dazu statt. Und diese Tagung, diese Ausstellung und ich glaube auch die Tagung wurde gefördert unter anderem von Aktion Mensch. Genau, und in diesem Kontext, also vor allem bei diesen Tagungen, tauchten dann eigentlich zuerst mal Ideen auf rund um die, oder Ideen und Konzepte der Disability Studies, beziehungsweise trafen zum ersten Mal Menschen in Deutschland aufeinander, die von diesen Ideen schon gehört hatten, sich damit schon angefangen hatten, auseinanderzusetzen. Das war eigentlich so der Startpunkt der Disability Studies in Deutschland. Und die Disability Studies boten eben dann zu dem Zeitpunkt Anschluss an Ideen, an Konzepte, die sowieso schon diskutiert wurden eben in Deutschland. Und das ging gut in den Disability Studies auf, weswegen es auch zu dem Zeitpunkt aufgegriffen wurde. Genau, 2002 folgte dann die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Disability Studies Deutschland. Wir forschen selbst, beteiligt unter anderem Anne Waldschmidt, auf die werde ich nachher noch eingehen. Das ist so eine der zentralen Figuren in Deutschland im Bereich Disability Studies. Und 2003 gab es letztendlich eine Sommeruni in Bremen mit dem Titel Disability Studies Behinderung Neudenken. Und dann kamen auch so die ersten Publikationen. In den letzten Jahren haben es die Publikationen auch ein Stück weit ausdifferenziert. Nochmal zu den möglichen Gründen für die verspätete deutsche Entwicklung. Hier schreibt Swantje Köpsel, es waren relativ wenige Aktive, deren Kräfte weitgehend andersweitig gebunden waren. Es war wahrscheinlich auch unser Bildungssystem daran beteiligt, dass akademische Karrieren behinderter Menschen nicht gerade fördert, wie auch die in Teilen der Bewegung vorhandene Angst vor Intellektualisierung, vor der Franz Christoph bereits 1980 gewarnt hatte. Ich vermute, es sind einige Gründe und ich vermute, es gibt aber auch noch andere Gründe. Genau, in den ersten Jahren der Disability Studies in Deutschland, finde ich, herrscht ein relativ enger Blick. Also es wurde sich ganz viel auf das soziale Modell bezogen. So kulturwissenschaftliche Einflüsse, wie sie in den USA da schon relativ prominent waren, wurden noch gar nicht aufgenommen. Und das kam dann erst so nach und nach. Und in den letzten Jahren ist es wirklich differenzierter geworden. Und auch die Disziplinen, also Disability Studies ist keine Disziplin, sondern es ist eigentlich eher so ein Forschungsprogramm, was Menschen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen betreiben. Und immer mehr Disziplinen und immer mehr Disziplinen finden sich Akademiker, Akademikerinnen, die einfach auch zum Thema Behinderung forschen oder zum Thema Nichtbehinderung. Inzwischen sind solche Disziplinen wie Geschichte, Kulturwissenschaften, Philosophie, aber zum Teil auch die Medizin daran beteiligt. Die institutionelle Anbindung ist im deutschsprachigen Raum allerdings noch sehr schwach. Es gibt eine Professur, nämlich die von Anne Waldschmidt an der Universität Köln. Dazu gehört auch eine Forschungsstelle. Die ist zum Teil nach Disability Studies benannt oder die bearbeitet zum Teil das Thema Disability Studies. Das Institut für Erziehungswissenschaften an der Universität Innsbruck beispielsweise hat einen seiner Schwerpunkte auf Disability Studies gelegt. Dort arbeitet auch Heike Raab, auf die werde ich mich nachher noch beziehen. Und in Hamburg gibt es auch ein Zentrum und die planen zum Beispiel einen Bachelor- und Masterstudiengang. Also die wollen ihn irgendwann etablieren, den gibt es noch nicht. Im Moment ist es, also das ist auch eine der Diskussionsthemen in den deutschen Disability Studies, wo soll das angesiedelt werden? Im Moment ist es oft noch so, wenn es stattfindet, ist es in den Erziehungswissenschaften angesiedelt und oft eben noch in der Sonderpädagogik, was ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Weil es ist ja keine neue Sonderpädagogik, sondern eigentlich geht es um was ganz anderes, nämlich gerade um nicht mehr um behinderte Menschen, sondern eben um die Kategorie. Genau, aus dieser Entstehungsgeschichte der Disability Studies lassen sich einige ihrer zentralen Merkmale ableiten. Aufgrund ihres Ursprungs in der Behindertenbewegung verfolgen die Disability Studies explizit politische Ziele und verstehen sich als parteilich. Das heißt, das ist ja auch diesen ganzen Studies gemein, also queer, Gender etc., dass sie nicht mehr sagen, ach, wir sind objektiv und wir stehen außen und wir können irgendwie alles ganz objektiv beforschen, sondern die sich durchaus, ne, also wo es dann um Subjektpositionen von Forschern etc. geht und wo es dann ganz klar ist, man will nicht neutral oder man behauptet nicht neutrales Wissen zu oder ganz neutral Wissen zu produzieren, wie es andere Wissenschaften noch behaupten. Genau, das verstehen Sie als parteilich. Sie sind interdisziplinär angelegt. Es existiert also nicht eine Fachrichtung Disability Studies, wie schon erwähnt, sondern es handelt sich eher um ein Forschungsprogramm oder um eine Denkrichtung, wie man vielleicht auch sagen könnte. Und die Thematisierung und Analyse der Kategorie Nichtbehinderung findet in vielen Disziplinen statt, wie eben auch schon erwähnt, Geschichte, Literaturwissenschaft, Rechtswissenschaft, Medizin und andere Disziplinen. Ich komme jetzt auch langsam zu den Inhalten der Disability Studies, würde gern vorher einfach nochmal deutlich machen, wovon sich die Disability Studies abgrenzen, also was das Bild von Behinderung ist, wovon sie sich, was sie kritisch anschauen und wovon sie sich abgrenzen. Genau, Behinderung wird als etwas gesehen, also das ist unser Alltagsblick auf Behinderung, aber auch der, der in bestimmten Disziplinen herrscht, wird als etwas gesehen, was ein Individuum, eine einzelne Person betrifft. Etwas, das entsteht, weil ein Mensch in seinen körperlichen und oder geistigen Funktionen eingeschränkt ist. Behinderung gilt als Tragödie, als Schicksalsschlag, das ist ein Kernpunkt, als etwas, was einzelnen Menschen zustößt, was demzufolge auch diese einzelnen Menschen betrifft und nur die betrifft. Behinderung ist mit Leiden, mit Leid verbunden. Dementsprechend ist Behinderung etwas, mit dem ein Individuum und vielleicht auch noch dessen Umfeld, aber nicht die Gesellschaft, umgehen muss, mit dem es sich arrangieren muss. Behinderung muss also bewältigt werden. Behinderung ruft Mitleid hervor und teilweise Bewunderung, also beispielsweise, wenn jemand Dinge trotz seiner oder ihrer Behinderung vollbringt, wobei sich das eben auch auf völlig alltägliche Tätigkeiten beziehen kann. In unseren Erzählungen über Behinderung kommen dementsprechend, also mit dieser Idee von Behinderung ist was, das stößt einem zu und das muss man bewältigen, da kommen auch immer wieder Individuen vor, die ihre Behinderung eben nicht bewältigt haben und die verbittert sind. Das ist auch eine ganz populäre Figur in Filmen beispielsweise. Wenn wir überlegen, klassische Storyline ist, da passiert jemandem was, jemand sitzt dann im Rollstuhl und ist erstmal total verbittert und kommt nicht klar mit der Behinderung und arrangiert sich am Ende mit der Behinderung und kann sie irgendwie bewältigen, vielleicht sogar manchmal besiegen. Es gibt Disziplinen bzw. Professionen, die für Behinderung zuständig sind. Medizin oder, also, und Ärztinnen, Ärzte, Sonderpädagogik, Sonderpädagogen, Pädagoginnen. Diese arbeiten daran, denen die Behinderte zu heilen und ihnen sie zumindest so weit wie möglich an die Normalität heranzuführen. Behinderung gilt also als ein Defekt, der behoben werden muss. Und Ansatzpunkt fürs Beheben dieses Defekts ist natürlich das Individuum. Da Behinderung nur einzelne Menschen betrifft, gilt Behinderung als etwas, was vermeintlich weit weg ist von den meisten anderen Menschen. Etwas, das mit den meisten Leben nichts bis wenig zu tun hat. Und wenn, dann meist nur in Form eines behinderten Verwandten, einer ehemaligen Mitschülerin etc. Also wenn man über Behinderung redet, auch gerne in Seminaren an der Universität, dann hat irgendwie immer jemand einen behinderten Cousin oder die, also ne, das ist klassisch und sprich Behinderung kommt schon vor in den Leben, aber es kommt meistens sehr weit weg vor. Das ist wirklich sehr klassisch. Behinderung ist das andere, das häufig nicht präsent scheint, dessen Existenz aber auch verdrängt wird. Etwas, was unangenehm ist und Abwehr ja manchmal sogar Angst erzeugt. Diese Perspektive auf Behinderung, die ich gerade geschildert habe, wird innerhalb der Disability Studies das medizinische Modell genannt, beziehungsweise das individuelle, beziehungsweise manchmal auch das individualistische Modell. Also wenn man Texte liest zu Disability Studies, ist immer wieder die Rede von Modellen. Da werden im Englischen auch manchmal noch andere Begriffe verwendet als im Deutschen. Aber dieses individuelles medizinisches Modell, das findet man sehr oft und das entspricht sich auch sprachlich. Und dieses Modell, also das Modell meint hier immer, also da gibt es oft Verwirrung drum, was diesen Stellenwert der Modelle angeht, das sind einfach bestimmte Perspektiven auf Behinderung, das sind Arten, wie man Behinderung gedanklich fassen kann, wie man es analysieren kann. Es sind keine Gesellschaftsmodelle, das wird oft, also das habe ich mit den Studierenden erlebt, wird oft falsch verstanden, keine Gesellschaftsentwürfe. Genau, dieses medizinische Modell ist die im Alltag vorherrschende Sichtweise auf Behinderung und lässt sich in so gut wie jedem Bericht, jeder Erzählung über Behinderung bzw. Behinderte finden. Und es lässt sich auch finden in unserer Wahrnehmung von behinderten Menschen. Wenn in den Medien behinderte Menschen dargestellt werden bzw. vorkommen, dann sind es Menschen, die an etwas leiden, beispielsweise er leidet am Down-Syndrom, die an den Rollstuhl gefesselt sind, die trotz dieser oder jener Einschränkung ihren Alltag bewältigen oder vielleicht sogar über ihre Behinderung bzw. über ihr Schicksal triumphieren, indem sie trotz dieser oder jener Einschränkung herausragende Leistungen erbringen. Denken Sie oder denkt ihr beispielsweise an Berichte über Wolfgang Schäuble oder eben den Sprinter Oskar Pistorius, also da dominiert diese Erzählung, also Pistorius, bevor er ins Gefängnis gekommen ist, da dominiert diese Idee von, oh, die haben ein ganz schweres Schicksal, aber die haben es überwunden und die setzen sich ständig mit ihrem schweren Schicksal auseinander. Das ist die dominante Erzählung über Behinderung. Und dagegen setzen die Disability Studies die Idee, dass Nichtbehinderung gesellschaftlich produziert wird. Während diese Idee in Bezug auf Geschlecht oder andere Differenzdimensionen, wie zum Beispiel Ethnizität, relativ verbreitet ist, irritiert die Idee, dass auch Nichtbehinderung etwas mit Gesellschaft zu tun haben könnte. Weil Behinderung eben doch so offensichtlich wirkt. Also die Idee bei Behinderung ist immer so eine Reaktion von, man sieht es doch. Also man sieht doch, es ist doch da, man sieht es doch, der Körper sitzt doch im Rollstuhl, das Kind hat doch Down-Syndrom. Die Disability Studies bestreiten aber auch überhaupt nicht, dass es Menschen gibt, die sich eben anders, zum Beispiel anders fortbewegen, also zum Beispiel im Rollstuhl oder mit Krücken, oder die anders wahrnehmen, beispielsweise eher überhören als übersehen, oder die mehr Zeit brauchen, um Lesen und Schreiben zu lernen. Aber sie bestreiten, dass dies bereits dazu führt, dass jemand behindert ist, beziehungsweise als behindert gilt. Innerhalb der Disability Studies gibt es verschiedene Ideen darüber, wie die Gesellschaft Behinderung erschafft. Das heißt, diese Kernidee von Behinderung ist konstruiert, die verbindet alles, nachdenken in den Disability Studies. Aber wie genau das gedacht wird, wie genau das theoretisiert wird, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, vor allem zwei dominante Herangehensweisen. Das soziale Modell und das sogenannte kulturelle Modell, auf beide werde ich jetzt näher eingehen. Eben eine dieser Ideen darüber, wie Gesellschaft Behinderung erschafft, ist das soziale Modell von Behinderung. Und diese Perspektive auf Behinderung wurde, wie bereits erwähnt, bereits in den 80er Jahren formuliert und fußt eben auch auf dieser bereits erwähnten Erklärung der UPIAS, also die ich auch vorhin schon mal angezeigt hatte. Zentral für das soziale Modell ist die Unterscheidung zwischen Impairment und Disability oder im Deutschen Beeinträchtigung und Behinderung. Und es gibt in der Perspektive des sozialen Modells einen Körper, der beeinträchtigt ist, aber es wird bestritten, dass diese Beeinträchtigung etwas mit der Behinderung, die im alltäglichen Leben erfahren wird, zu tun hat. Nicht der Körper schränkt ein, beziehungsweise behindert, sondern die Gesellschaft, und dies geschieht in Form von Barrieren. Barrieren können unterschiedliche Dinge bedeuten. Wenn beispielsweise bei der Planung von Städten, Gebäuden, aber auch Aktivitäten nur bestimmte nicht beeinträchtigte Körper mitgedacht werden und sich dadurch Zugangs- bzw. Partizipationsbarrieren für Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen ergeben. Punkt. Barrieren können aber auch durch Einstellungen entstehen, zum Beispiel Zuschreibungen, wenn beispielsweise Menschen mit Beeinträchtigungen einen Mangel an Kompetenzen zugeschrieben wird und dieses sich niederschlägt in den Möglichkeiten, die sich für sie im Beruf ergeben oder eben auch nicht ergeben. Also sprich, die Idee ist, irgendwie Gesellschaft ist, also Behinderung entsteht nicht durch ein Individuum, was bestimmte Sachen oder das einen bestimmten Körper hat, sondern es entsteht durch die Gesellschaft und da vor allem durch bestimmte Barrieren. Im sozialen Modell verschiebt sich der Fokus also vom Individuum auf die Gesellschaft und es geht eben nicht mehr um das vermeintlich defekte Individuum, sondern der Blick richtet sich auf die Gesellschaft, die bestimmte Menschen ausschließt und verhindert bzw. behindert, dass diese teilhaben können. Durch diesen Perspektivenwechsel verändert sich auch der Ansatzpunkt für Veränderungen. Es ist nicht mehr das Individuum, welches über spezielle medizinische und/oder pädagogische Maßnahmen so weit wie möglich in eine Normalfunktion herangeführt werden soll, um so gut wie möglich in die Gesellschaft eingegliedert zu werden, sondern es ist die Gesellschaft, die sich verändern muss, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden und die Partizipation aller zu ermöglichen. Aus der Perspektive des sozialen Modells müssen sich Gesetze, räumliche Gegebenheiten und Einstellungen ändern. An der Stelle, wenn man versucht, Disability Studies zu erklären, gibt es an der Stelle meistens spätestens eine Irritation. Es ist immer die Frage, oh, soll es denn gar keine medizinische Hilfe mehr geben für diejenigen, die das brauchen? Oder soll es auch zum Beispiel gar keine speziellen didaktischen Maßnahmen mehr geben? Und das meint aber diese Idee nicht. Also diese Idee von, wo man ansetzen muss, um was zu verändern, nämlich an der Gesellschaft, nicht im Individuum, meint nicht, dass Menschen Hilfe vorenthalten wird, die Hilfe brauchen oder die Unterstützung brauchen. Also sei es jetzt Pflege, sei es irgendwie eine spezielle Didaktik, wobei man aus der Sicht der Disability Studies, also man kann damit natürlich auch gut an Inklusion anknüpfen, eher sagen würde, naja, man muss ja nicht eine spezielle Didaktik für bestimmte Menschen irgendwie entwerfen, sondern es wäre ja cool, wenn man generell didaktisch sehr offen arbeitet oder guckt eben generell, wo alle so stehen. Ne? Also, aber sprich, es geht überhaupt nicht darum zu sagen, so, und wir machen jetzt nichts mehr, sondern es geht gerade darum zu gucken, wo sind Barrieren für einzelne Menschen. Also eben nicht davon auszugehen, dass eine Maßnahme für alle passt, zum Beispiel einen Hauseingang für alle, sondern eben, dass es oder eine Gestaltung eines Raumes für alle, sondern eben, man muss gucken, verschiedene Menschen mitdenken. Das ist eigentlich die Idee. Die Unterscheidung zwischen Beeinträchtigung und Behinderung, also Impairment Disability, auf der das soziale Modell fußt, funktioniert analog zu der Unterscheidung Sex und Gender. Auch in den Debatten um Geschlecht und Ungleichheit war es damals ein Durchbruch, als die Idee aufkam bzw. sich durchsetzte, dass die Ungleichheit der Frau nicht in ihrem Körper begründet liegt, also zum Beispiel nicht in ihrer schwachen Konstitution, die bestimmte Arbeitsfelder für sie nicht zugänglich macht, sondern in den gesellschaftlichen Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit und in den sozialen Rollen, die sich daraus ergeben. Sprich, damals wurde auf dieses soziale Geschlecht fokussiert, was eben Gender meint. Anfang der 90er Jahre rückte dann aber auch die Ebene des Sex, also des biologischen Geschlechts, in den Blickpunkt der Gender Studies, als Judith Butler postulierte, dass auch diese Ebene konstruiert, also gesellschaftlich hergestellt sei. Und eine ganz ähnliche Entwicklung hat sich in den Disability Studies vollzogen. Wie bereits vorhin beschrieben, wurden die Disability Studies bis zur Mitte bzw. zum Ende der 90er Jahre stark durch die Arbeit von Sozialwissenschaftlerinnen geprägt. Nach und nach tauchten ab der Mitte der 90er Jahre innerhalb der Disability Studies Arbeiten auf, die sich in ihrer Auseinandersetzung mit der Kategorie Nichtbehinderung von poststrukturalistischen Ideen leiten ließen, die sich beispielsweise an Michel Foucault oder Judith Butler orientierten. Oder eben an Derrida etc. Und in der Folge dieses wachsenden Einflusses der kulturwissenschaftlichen Richtung geriet eine Grundannahme des sozialen Modells in die Kritik. Und das ist jetzt eben die Parallele wieder zu den Gender Studies. Durch die strikte Trennung zwischen Beeinträchtigung und Behinderung und der ausschließlichen Fokussierung auf die Ebene der Behinderung wurde der Körper bzw. der beeinträchtigte Körper weiterhin der Deutungshoheit der Medizin und verwandter Disziplinen überlassen. Die Annahme, dass es von Natur aus zwei verschiedene Arten von Körpern gibt, also bezogen auf Beeinträchtigung, nämlich nicht beeinträchtigte und beeinträchtigte, also man könnte es auch anders formulieren, normale und abweichende Körper. Diese Annahme blieb also auch mit dem sozialen Modell bestehen. Auf diese Ebene wurde überhaupt nicht geschaut, sondern der Körper wurde wirklich, es wurde extrem darauf geachtet, dass das überhaupt gar nicht reingenommen wurde in die Analyse, sondern nur auf diese Behinderungsebene fokussiert wurde. Genau, und es blieb eben genauso bestehen, so wie lange in den Gender Studies diese Idee, dass eben, dass es ja von Natur aus zwei klar voneinander getrennte biologische Geschlechter gibt, und das wurde ja eben auch lange nicht hinterfragt. Und eben so, wie dann irgendwann in Gender Studies der Umschwung kam, kam er auch in den Disability Studies. Verschiedene Ansätze innerhalb der Disability Studies. Verschiedene Ansätze innerhalb der Disability Studies haben das soziale Modell weiterentwickelt, indem sie nicht mehr nur Behinderung, sondern auch Beeinträchtigung als konstruiert ansehen. Also nicht mehr nur Gender, sondern auch Sex, das wäre die Parallele. Mit diesem erneuten Perspektivenwechsel geraten andere Themen bzw. Fragestellungen in den Blick. Denn wenn ich nun davon ausgehe, dass es keine natürliche Einteilung in beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Körper gibt und also annehme, dass die Bedeutungen oder dass Bedeutungen wie normal oder beeinträchtigt bzw. abweichend mit dem Körper generell belegt sind, dass die gesellschaftlich hergestellt sind, dann entsteht die Frage, woher diese Bedeutungen kommen. Also dann muss ich zum Beispiel solche Fragen stellen wie, wie und zu welchem Zweck sind diese Bedeutungen entstanden und wie kommt es, dass diese Bedeutungen auf uns nicht konstruiert, sondern eben immer ganz natürlich wirken. Und wie werden diese Bedeutungen auch immer wieder hergestellt? Das ist natürlich auch eine ganz zentrale Frage. Ich spreche jetzt hier im Moment immer nur von Körpern, aber man kann das zum Beispiel auch Verhalten einsetzen. Also in den Disability Studies wird ganz stark der Körper fokussiert. Also es kommt dann auch immer meistens die Frage, was ist mit geistiger Behinderung oder so. Also man kann Verhalten, man kann auch Fähigkeiten oder so einsetzen. Und die Idee ist ungefähr die gleiche. Genau. Der Blick, der sich im sozialen Modell vom Individuum weg auf die Gesellschaft gerichtet hat, verändert sich also noch einmal. Er bleibt zwar auf die Gesellschaft gerichtet, aber es wird also weiterhin angenommen, dass Behinderung nicht im Individuum begründet liegt, dass nicht ein Individuum behindert ist, sondern dass es behindert wird. Aber der Blick richtet sich nunmehr stärker auf Kultur. Also ich würde jetzt Kultur und Gesellschaft mal nicht auf einer Ebene, aber zumindest auf einer ähnlichen Ebene sehen, weswegen ich behaupte eben, es bleibt ungefähr weiter bei Gesellschaft. Genau, und mit Kultur ist eben einfach ein ganz bestimmter Kulturbegriff gemeint, also damit ist nicht das gemeint, was wir meinen mit Kino und Theater etc., sondern es meint diesen Kulturbegriff der Cultural Studies, und die fassen Kultur eben so, dass sie sagen, Kultur wird als widersprüchliches und offenes Prozessgeschehen gedeutet, in dem um Macht als auch um soziokulturelle Deutungsmacht gekämpft wird. Also dieser Kampf um Bedeutungen und Bedeutungsverschiebungen, das ist ein ganz zentrales Element von diesem Kulturbegriff der Cultural Studies. Mit dieser Perspektive werden nicht mehr bzw. weniger Zugangsbarrieren, Zugangsbarrieren fokussiert, beziehungsweise eben das Verändern oder das Beseitigen von Zugangsbarrieren, sondern es geraten eher die Prozesse in den Blick, die Unterscheidungen wie beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Körper oder behindert, nicht behindert produzieren. Es interessieren einerseits historische Prozesse. Genau, es gibt eine diachrone und synchrone Betrachtung, das heißt, es wird auf historische Prozesse geschaut, aber eben auch Prozesse, historische Prozesse interessieren, die zu den heutigen Bedeutungen und Kategorien geführt haben, aber es interessieren auch andererseits Prozesse, die heutzutage dazu führen, dass die genannten Unterscheidungen immer wieder hergestellt und damit aufrechterhalten werden. An die Analyse dieser Prozesse schließt sich natürlich auch letztendlich die Frage an, wie diese Bedeutungen verändert werden können. Also auch da wieder ähnlich wie bei Butler die Frage, wie können auch Normen verändert werden, wie können Bedeutungen so minimal verschoben werden oder nach und nach immer weiter verschoben werden. Genau. Anne Waldschmidt, eine der bekanntesten Vertreterinnen der deutschsprachigen Disability Studies, das ist die, die in Köln diese Stelle hat, hat die verschiedenen Denkansätze, die sich auf die Analyse der Beeinträchtigungsebene konzentrieren, unter dem Titel kulturelles Modell zusammengefasst. In der deutschsprachigen Diskussion der Disability Studies hat sich dieser Begriff mittlerweile etabliert. Im englischsprachigen Bereich wird noch mit anderen Begriffen operiert. Also nicht wundern, wenn man das Englische dazu liest, dann gibt es nicht das Cultural Model, aber man merkt beim Lesen meistens relativ schnell, worum es dann geht. Bevor ich im Folgenden noch einmal genauer auf die Perspektive des sogenannten kulturellen Modells eingehe und die damit verbundenen Analysemöglichkeiten, möchte ich kurz zusammenfassen. Die Disability Studies beschäftigen sich mit der Analyse und der Theoretisierung der Kategorie Nichtbehinderung. Sie wenden sich gegen das herkömmliche Verständnis von Behinderung als Makel, den ein Individuum besitzt. Diese Perspektive wurde ja eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das medizinische oder individuelle Modell genannt. Und sie versuchen, Behinderung anders zu fassen. Innerhalb der Disability Studies gibt es dazu noch einmal verschiedene Perspektiven und die zwei bekanntesten habe ich vorgestellt. Das sogenannte soziale Modell von Behinderung und das kulturelle Modell von Behinderung. Beide nehmen an, dass ein Mensch nicht behindert ist, weil sein Körper bestimmte Funktionen nicht erfüllt bzw. bestimmte Dinge nicht leistet, sondern dass dies durch die Gesellschaft geschieht. Während das soziale Modell eher darauf abzielt, die Barrieren zu erforschen und zu beseitigen, die bestimmte Menschen an gesellschaftlicher Teilhabe hindern, geht das kulturelle Modell in seiner Analyse noch einen Schritt weiter und fragt danach, wie es überhaupt dazu kommt, dass es eine Kategorie wie Nichtbehinderung und solche Bedeutungen wie beeinträchtigte oder nicht beeinträchtigte Körper überhaupt gibt. Auch hier geht es letztendlich um gesellschaftliche Veränderungen, nur der Ansatzpunkt ist ein anderer. Also es gibt eher eine Idee von, man verschiebt Bedeutungen oder macht andere Körper nochmal sichtbar. Aber diese politischen Ziele mit Gesellschaft verändern, das haben ganz klar beide. Ich vermute, dass diese Ideen, die sich hinter diesem kulturellen, vor allem die Ideen, die sich hinter dem kulturellen Modell verbergen, auf den ersten Blick sehr, sehr abstrakt wirken. Und deswegen würde ich versuchen, das nochmal zu konkretisieren anhand eines Beispiels. Was ihr hier seht oder was Sie hier sehen, ist ein Bild der Venus von Milo. Und diese Statue gilt eben als, sehr bekannt, gilt als Inbegriff weiblicher Schönheit und überhaupt eines schönen Körpers. Und passend dazu auch ein Zitat aus dem 18. Jahrhundert, was nicht genau diese Statue, aber eine sehr ähnliche Statue beschreibt. Es lautet: Man könnte sehr gut darauf beharren, dass die Brüste schön sind. Sie sind klein, deutlich geformt und im höchsten Maße zart, mit einer Spur von Weichheit. Und gleichzeitig in all ihrer Weichheit haben sie auch eine Festigkeit. Von ihren Brüsten abwärts beginnt ihre Gestalt bis zu ihrer Taille allmählich zu verschwimmen. Ihre Beine sind gerade und schlank, das hintere von ihnen ist schön geformt und ihre Füße sind klein, weiß und hübsch. So offensichtlich ist jemand sehr verzückt, aber man kann es auch sehr anders beschreiben. Leonard Davis, einer der bekanntesten Vertreter der amerikanischen Disability Studies, der hat einfach mal versucht, das anders zu beschreiben, nämlich so, wie man wahrscheinlich zum Beispiel einen beeinträchtigten Körper beschreiben würde. Und der sagt, sie hat keine Arme und keine Hände, wenn auch der Stumpf ihres rechten Oberarms bis zu ihrer Brust geht. Ihr linker Fuß wurde durchtrennt und ihr Gesicht ist voller Narben. Die Nasenspitze ist verletzt. Ich mache nochmal das Bild zurück. Die Nasenspitze ist verletzt und an der Unterlippe fehlt ein Stück. Glücklicherweise wurden die Gesichtsverstümmelungen behandelt und sind kaum noch sichtbar. Nur noch einige kleinere Narben fallen bei näherem Hinsehen auf. Der große Zeh ihres rechten Fußes ist abgeschnitten und ihr Torso ist mit Narben bedeckt. Zwischen ihren Schulterblättern gibt es eine besonders große Narbe, eine andere bedeckt ihre Schulter, eine dritte findet sich auf der Spitze ihrer Brust, bei der die linke Brustwarze herausgerissen ist. Diese zwei sehr unterschiedlichen Beschreibungen deuten an, dass es nicht eine natürliche Art gibt, auf Körper zu schauen oder diese wahrzunehmen und eben auch nicht zu beschreiben. Ein und derselbe Körper kann eben auf sehr unterschiedliche Art und Weisen wahrgenommen werden oder eben auf viele unterschiedliche Arten und Weisen, je nachdem, mit welchen Bedeutungen die Merkmale dieses Körpers in einer Gesellschaft, in einer Kultur belegt sind. Wenn ich nun die Statue der britischen Künstlerin Alison Leppert zeige, wird dies noch einmal deutlicher. Auch hier sieht man einen Körper abgebildet, der keine Arme und keine Hände hat, ebenso wie die vorher so gepriesene Statue. Ich vermute, die Reaktion auf die Abbildung des Körpers fällt aber anders aus und neben Bedeutungen wie androgyn oder vielleicht auch schwanger, trägt, also tatsächlich nicht vielleicht schwanger, ich glaube, sie ist tatsächlich schwanger gewesen zur Zeit, als diese Statue angefertigt wurde, trägt dieser Körper wahrscheinlich auch für euch die Bedeutung behindert bzw. beeinträchtigt. Und es mag sein, dass ihr sie von dieser Statue eher etwas irritiert seid und sie nicht als ähnlich schön einordnet wie die vorher gezeigte Statue. Also zumindest wärt ihr damit nicht alleine mit dieser Wahrnehmung. Diese unterschiedlichen Bewertungen könnten verwundern, wenn wir uns bewusst machen, dass die Körper, die gezeigt werden, gar nicht so unterschiedlich aussehen und dargestellt sind. Es kann aber auch sein, dass diese unterschiedlichen Bewertungen erst einmal gar nicht verwundern, weil es für uns so normal ist, bestimmte Körper ganz selbstverständlich als schön zu betrachten, während wir andere Körper ebenfalls häufig mit großer Selbstverständlichkeit als nicht schön, als unnormal beurteilen. Und genau an diesen Selbstverständlichkeiten setzen oder eben an diesen Bedeutungen, die Körper tragen, setzen die Disability Studies an. Genau, das ist nochmal eine andere Perspektive. Also diese Statue, die war in London aufgestellt vor mehreren Jahren. Es muss in London einen Platz geben, wo immer mal wieder andere Statuen stehen. Ich glaube, die war für 2 Jahre oder so aufgestellt. Und Alison Lepper heißt die Künstlerin. Also ist glaube ich, das ist nicht ihre eigene Arbeit, sie wurde nur abgebildet, aber wenn man sie googelt, man findet auch eigene Arbeiten von ihr. Genau. Aus der Perspektive des kulturellen Modells lässt sich fragen, wie Körper in normal und abnormal unterschieden werden und wie Menschen aufgrund ihrer Körper als behindert oder nicht behindert eingeordnet werden und welche Ungleichheiten mit diesen Unterscheidungen einhergehen. Zudem richten die Disability Studies mit Hilfe dieser Perspektive den Blick verstärkt auf die andere Seite der Kategorie, eben auf Nichtbehinderung. Sie fragen inzwischen auch danach, und das ist erst mit dem kulturellen Modell möglich, wie Ideen von Normalität, auch von körperlicher Normalität entstanden sind und immer wieder reproduziert werden. Statt weiter eine Minderheit und deren vermeintlich besondere Körper zu untersuchen, wechseln die Disability Studies die Blickrichtung und schauen auf die Mehrheit. Auch hier wieder eine Parallele ganz klar zu Queer. Also Queer hat ja irgendwann auch genau diesen Blick umgedreht und gesagt, wir gucken uns jetzt eben nicht mehr nur Homosexualität an oder eben Homosexuelle, sondern wir wechseln diesen Blick und gucken einfach, wie kommen eigentlich diese Ideen von Heterosexualität ist total normal und eigentlich der Standard, wie kommen die zum Beispiel zustande? Also genau das Gleiche auch findet wieder in den Disability Studies statt. Oder auch in den Critical Whiteness Studies, wo man irgendwann gesagt hat, wir gucken uns nicht mehr Menschen mit nicht weißer Haut an, sondern wir gucken irgendwann, wie kommt es dazu, dass Weißsein eben der Normalzustand ist, der vermeintliche Normalzustand. Die Idee, dass Körper grundsätzlich erst einmal unversehrt sind und dies den Normalfall bildet, von dem einzelne Körper abweichen, und dieser Idee setzen Vertreterinnen der Disability Studies andere Ideen entgegen und versuchen damit, alte Bedeutungen bzw. Selbstverständlichkeiten zu irritieren und als konstruiert zu entlarven. So verdeutlichen sie beispielsweise mit dem Konzept temporarily able-bodied, welches sich übersetzen lässt, das unzureichend übersetzen lässt, mit zeitweise nicht körperlich beeinträchtigt. Damit verdeutlichen sie, dass es zur menschlichen Existenz gehört, einen Körper zu besitzen, der auf Unterstützung, auf Pflege angewiesen ist. Also man denke an Lebensphasen wie Kindheit und Alter, aber auch in Krankheitsphasen. Und dieses Konzept der temporarily able-bodied, erlaubt es, wegzugehen eben von dieser Unterscheidung in beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Körper und Körper eher als Kontinuum zu denken, von denen manche mehr als andere auf Unterstützung und vielleicht auch auf Pflege angewiesen sind. Körper werden somit nicht mehr in sich vermeintlich ausschließend Gegensätzen gedacht. Also es gibt eben nicht mehr Körper, die irgendwie Unterstützung brauchen oder die irgendwas nicht können, Körper, die das schon können oder die normal sind, sondern es ist ein Kontinuum. Und es ist die Grundprämisse ist, jeder ist auf Unterstützung, jeder ist auf Hilfe angewiesen, jeder Körper ist irgendwie, es gibt keinen unversehrten, grundsätzlich unversehrten Körper in dieser Idee oder Körper sind an sich verletzlich, darauf komme ich jetzt. Genau, Anja Terforen fasst diese Idee unter dem Begriff verletzlicher Körper und schreibt dazu: Der Begriff des verletzlichen Körpers fordert dazu auf, wahrzunehmen, dass diejenigen, die häufig anders oder als besonders beschrieben werden, integrale Teile des Ganzen sind. Und in die gleiche Richtung geht Leonard Davis in einem Artikel 2002, wo er in der Überschrift formuliert, People with disabilities, they are you. Also das ist ein ganz zentraler Punkt, vor allem es gab eine bestimmte Phase in den Disability Studies, gerade so ab Mitte der 90er und die paar Jahre danach, wo immer wieder betont wurde, also Behinderung ist eigentlich die universelle Kategorie. Das ist eigentlich eine Kategorie, in die jeder am Ende des Lebens meistens reinfällt oder eben in die auch jeder schon mal in der Mitte des Lebens oder am Anfang des Lebens reinfallen kann. Also Behinderung ist tatsächlich, so wurde auch begründet, warum die Disability Studies so wichtig sind. Also wurde immer gesagt, Behinderung ist viel, viel durchlässiger als beispielsweise bei Geschlecht oder bei sexueller Orientierung der Fall ist. Obwohl wir bei sexueller Orientierung und auch bei Geschlecht auch immer schon gerne denken, es ist sehr flüssig und es kann sich ändern und es ist nicht statisch, aber bei Behinderung, Nichtbehinderung ist dieser Gedanke ganz, ganz zentral und er wurde auch immer sehr, sehr stark gemacht. Genau, ich möchte meine Ausführung zu den Disability Studies mit einem Zitat von Anne Waldschmidt beenden, welches zugleich in den zweiten Teil des Vortrags überleitet. Sie schreibt: Ähnlich wie eine ganze Reihe anderer Querschnittsdisziplinen, entweder die Gender Studies, Queer Studies, Diversity Studies, Critical Whiteness Studies, Postcolonial Studies etc., die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, um die wirkmächtigen großen Erzählungen der Moderne kritisch zu hinterfragen, handelt es sich auch bei den Disability Studies um den Versuch, die gesellschaftlichen Ausgrenzungs- und Diskriminierungsmechanismen zu erkunden, die eine bestimmte soziale Randgruppe, nämlich Menschen, die als behindert gelten, überhaupt erst haben entstehen lassen. Dabei müssen nicht nur der gesellschaftspolitische Hintergrund, sondern auch kulturelle Kontexte und historische Entwicklungspfade mitbedacht werden. Von Behindertenpädagogik und Rehabilitationswissenschaft unterscheiden sich die Disability Studies dadurch, dass ihnen der interventionistische Impuls fehlt. Genau, damit komme ich zum Ende dieses Disability Studies Teils. Ich wollte eigentlich ursprünglich noch länger eingehen auf diese Arbeitsfelder der Disability Studies. Also dazu habe ich jetzt gar nichts gesagt. Wer sich so ein bisschen mit Gender Queer auskennt, hat, glaube ich, eine Idee, was ungefähr, also was erforscht wird, was analysiert wird. Es sind natürlich zum Beispiel, also einerseits gibt es eben geschichtliche Arbeiten. Es gibt aber natürlich auch eine Menge Arbeiten, die sich mit medialen Repräsentationen zum Beispiel auseinandersetzen. Ich glaube, ich habe es nicht auf der Folie stehen. Nee, genau. Aber ich nenne einfach vielleicht mal ein paar Publikationen, in denen man weiterlesen kann. Also wen das interessiert, ich habe so ein paar Sammelbände. Wen Englisch nicht abschreckt, Leonard Davis hat ein Disability Studies Reader ausgegeben. Das ist so ein Buch. Also das bietet einen perfekten Überblick dafür, was es überhaupt für Themen gibt unter diesem Dach der Disability Studies. Und bei dem deutschen Verlag Transkript erscheint eine Reihe, die heißt Disability Studies, Körper macht Differenz. Und also da sind ein Haufen Bücher erschienen, auch mehrere Sammelbände, zum Beispiel 2007 einer mit dem Titel Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung, bietet einen guten Überblick und einen guten Ausgangspunkt. Und 2010 gab es einen Band namens Disability History, der nochmal eine ganz spezielle Richtung der Disability Studies reinleitet. Genau, jetzt in diesem kürzeren zweiten Teil des Vortrags werde ich auf die Parallelen zwischen Disability Studies und Queer Studies eingehen und am Ende eben ganz kurz zwei Lehrstellen benennen, die in der Analyse von Nichtbehinderung, Geschlecht und Sexualität beobachtbar sind und die sichtbar werden, wenn die Analyse sich nicht nur auf eine der Kategorien beschränkt. Trotz grundsätzlicher Parallelen, und ich glaube, darauf habe ich immer wieder hingewiesen, also ich hoffe, das ist so halbwegs klar geworden, dass diese Studies sehr ähnlich angelegt sind und auch die Kategorien sogar ähnlich irgendwie analysiert werden können. Trotz grundsätzlicher Parallelen haben die Queer Studies und Disability Studies praktisch wenig miteinander zu tun, beziehungsweise werden selten zusammengedacht. Sexualität wird in Disability Studies kaum thematisiert und auch Geschlecht wird häufiger nicht in die Analyse einbezogen. Andersherum sieht es ähnlich aus. Auch die Kategorie Nichtbehinderung findet kaum Beobachtungen oder Beachtung in queeren Kontexten. Die einzige Ausnahme bilden eigentlich Debatten um HIV und AIDS. Da war immer öfter mal die Rede von Krankheit oder ging es auf einmal um Körper, die eben versehrt oder beeinträchtigt waren. Und da wurden diese Sachen mal zusammen gedacht. Also aus dieser Richtung kommt zum Beispiel auch Robert McWhorter, der ja sehr zentral ist in der Quip Theory, also was Quip Theory versucht zu vereinen, Disability Studies und Queer Studies. Und genau, also an dieser Stelle hat es sich dann getroffen und daraus sind eigentlich auch so diese Publikationen entstanden, die versuchen auf beides zu fokussieren. Im Anschluss an Gudrun Perko, die mehrere Bedeutungsvarianten von Queer unterscheidet, lässt sich auch ein Verständnis von Queer beobachten, mit dem mehr in den Blick genommen wird als schwul, lesbisch, bi, transgender und intersex. In diesem breiten Verständnis von Queer als politisch-strategischer Überbegriff für alle Menschen, die der gesellschaftlich herrschenden Norm nicht entsprechen oder nicht entsprechen wollen. Genau, also in diesem Verständnis wird das eben Queer als Überbegriff benutzt und damit würden ja auch Menschen reinfallen, die als behindert gelten. Und sprich, in dieser Variante könnte man sich fragen, warum muss es Disability Studies geben? In die gleiche Richtung geht eben Nina Degele mit ihrem Zitat oder mit ihrer Äußerung, dass sie, wenn sie schreibt, was die Queer Studies damit nicht nur rekonstruieren, sondern auch systematisch aus den Angeln heben wollen, sind Naturalisierungen und zwar in dem Sinn, dass Normalität zur Natur bzw. Natürlichkeit erhoben wird. Das betrifft nicht nur Sexualität, sondern etwa auch Rasse und Nichtbehinderung. Queer versteht sich dabei immer auch als herrschafts- und normkritisches Projekt, denn es geht um Anerkennung von Differenzen und politischer Gleichheit, um die Auflösung eindeutiger Identitäten und die Dekonstruktion von Kategorisierungen. Es gibt also diese sehr breite Lesart von Queer und die liegt ja auch dieser Veranstaltungsreihe zugrunde. Und in dieser Lesart bräuchte es also diese Disability Studies eigentlich gar nicht unbedingt. Und es gibt auch vereinzelt in Texten, gerade in frühen Texten von Disability Studies, findet man manchmal die Idee, dass man ja eigentlich das Disability Studies so eine Unterart von Queer sind, von Queer Studies, von Queer Theory. Aber ich würde dafür argumentieren und werde es auch jetzt gleich im Folgenden so behandeln, weswegen ich das ja auch gerade sage, werde so argumentieren, dass es beide Studies braucht, weil einfach Queer sowohl in der politischen als auch in der akademischen Praxis dieses Versprechen von so einem breiten Queer-Begriff oft einfach nicht einlöst. Also beispielsweise gibt es einen, also wenn man sich Publikationen anschaut, und da finde ich, sticht diese Publikation nochmal heraus, von Andreas Krass, der ja einfach doch eigentlich eine relativ prominente Figur ist in den deutschen Queer-Studies, der beispielsweise 2010 ein Sammelband rausgegeben hat, wo er schon im Titel Queer Studies mit kritischer Heteronormativitätsforschung gleichsetzt. Und tatsächlich die ganzen Beiträge dieses Bandes sind auch tatsächlich gehen komplett in diese Richtung. Das heißt, da ist queer ganz, ganz eng gedacht und das ist auch keine Ausnahme, sprich, das ist eigentlich eher die Realität von queer. Das geht weiterhin zu Partys etc., die es ja als queer bezeichnen, aber eben doch wieder nur eine bestimmte Gruppe von Menschen meinen. Deswegen bleibe ich bei diesen zwei Bereichen, zwischen denen es aber eben große Überschneidungen gibt. Ich möchte an dieser Stelle vor allem auf eine Parallele eingehen. Die Idee von Heterosexualität als Normalzustand und die Idee von körperlicher Unversehrtheit als Normalzustand, die ich auch vorhin schon angedeutet habe. Ich beziehe mich hierbei auf Konzepte, die Robert McGuire in seinem Buch Queer Theory entwirft bzw. auch ausbuchstabiert. Im Englischen spricht er von Compulsory Heterosexuality und Compulsory Able-Bodiedness, also Compulsory ist quasi Zwang. Das lässt sich ganz furchtbar übersetzen, also wortwörtlich vielleicht mit Zwangsheterosexualität und Zwangsunversehrtheit, also Able-Bodiedness lässt sich einfach überhaupt nicht übersetzen. Das heißt auch Zwangsunversehrtheit, selbst das würde es nicht treffen. Und bei diesen Übersetzungen würde Zwangsheterosexualität eigentlich am besten dem entsprechen, was eben in queeren Kontexten mit Heteronormativität gemeint ist. Und Heteronormativität, ich vermute, die meisten kennen den Begriff oder das Konzept, es meint eben die Beschreibung von Heterosexualität als ein zentrales Machtverhältnis, das alle wesentlichen gesellschaftlichen und kulturellen Bereiche, ja die Subjekte selbst durchzieht. Dieses Konzept beschreibt grundlegende Annahmen über Geschlecht und Sexualität. Es wird angenommen, dass es zwei Geschlechter gibt und auch wirklich nur zwei Geschlechter, die ganz klar voneinander abgegrenzt werden können und dass alle Menschen sich auch ganz klar in eins dieser Geschlechter einordnen lassen. Und zu dieser Idee von Heteronormativität gehört auch, dass jedem Geschlecht eine eindeutige Begehrensform entspricht, die auf das andere Geschlecht gerichtet wird, also eben Heterosexualität. Diese Annahmen gelten im Alltag als Normalität und werden nicht in Frage gestellt, beziehungsweise noch weiter zugespitzt, diese Annahmen gelten nicht als Annahmen, sondern als maskieren sich als Natur bzw. Natürlichkeit. Robert McGuire argumentiert, dass eine ähnliche Normativität auch in Bezug auf Körper existiert. Körper werden grundsätzlich als unversehrt gedacht und im Anschluss an Terforen würde ich formulieren, also es war die mit dem verletzlichen Körper, auch als unverletzlich eben. Also nicht nur grundsätzlich unversehrt, sondern grundsätzlich unverletzlich. Also es gibt so eine Idee von, Körper sind eigentlich ohne Ende gestaltbar, ohne Ende formbar. Und das ist, also inzwischen, Projekt Körper ist dann Stichwort, inzwischen scheint das fast keine Grenzen mehr zu haben. Also gerade wenn man diese Enhancement-Debatte anschaut, wo tatsächlich auch mit technischen Mitteln Körper verändert werden zum Beispiel, dann scheint inzwischen Veränderung von Körpern, Optimierung von Körpern fast grenzenlos. Und diese Idee von Versehrtheit, von Verletzlichkeit gerät da natürlich immer weiter in den Hintergrund. Ein Körper, der nicht unversehrt ist, wird von den meisten Menschen gar nicht als Lebensoption mitgedacht. Weder für die eigenen Kinder, bei denen die Grunderwartung meist Unversehrtheit heißt, noch für die eigene Biografie. Der Gedanke, dass man selbst irgendwann blind sein oder einen Rollstuhl nutzen könnte, dieser Gedanke kommt den meisten Menschen gar nicht. Und dass dies dann auch einfach andere Arten der Wahrnehmung bzw. der Fortbewegung sein könnten, die weder schlechter noch besser sind, sondern einfach nur anders sind, dieser Gedanke ist den meisten Menschen völlig fremd. Das ist ja, passt ja wieder zu dieser Idee von Behinderung ist eine ganz große Katastrophe, eine ganz große Tragödie und das ist eigentlich nichts, was einem normalerweise im Leben passiert, also so die Grundannahme. Laut McGuire übersteigt die Selbstverständlichkeit, mit der der Körper als unversehrt wird, gelesen wird oder vorgestellt wird, sogar das Ausmaß, in dem Menschen ganz selbstverständlich als geschlechtlich eindeutig und heterosexuell gedacht werden. Er sagt, able-bodiedness, even more than heterosexuality, still largely masquerades as a non-identity, as a natural order of things. Also unversehrt sein, genauso wie heterosexuell sein, ist eigentlich gar keine Identität. Zumindest keine, die irgendwie für die Leute sich bewusst entscheiden und die bewusst bezeichnet wird, ist irgendwas so, also nicht im Entscheiden, sondern die bezeichnet wird, während ja homosexuell sein, behindert sein, das muss immer benannt, bezeichnet werden, aber die andere Seite, die normale Seite, die wird quasi überhaupt gar nicht benannt und die maskiert sich eben immer als Natur. Das ist eine ganz große Parallele zwischen beiden auch. Heterosexualität und Nichtbehinderung gelten also als Normalfall, als natürlich. Sie werden grundsätzlich vorausgesetzt und müssen daher auch nicht benannt werden. Beide brauchen aber eben auch die andere Seite, das ist auch konstitutiv, die brauchen diese andere Seite, die abweichende Seite, also Behinderung und auch Homosexualität, um sich immer wieder abzugrenzen und sich auch als normal behaupten zu können. Genau, McGuire argumentiert außerdem, dass Judith Butlers Idee, dass Geschlecht und Begehren eben nicht natürlich sind, sondern ständig aufgeführt werden müssen und nie sicher bzw. letztendlich in ihrem Ideal nicht erreichbar sind, auch die Idee der körperlichen Unversehrtheit, der Able-Bodiedness übertragbar ist und hier sogar noch einmal verschärft wird. Aus dieser Perspektive gibt es keine unversehrten bzw. unverletzlichen Körper. Die Verletzlichkeit des Körpers läuft also immer mit und gehört zum Menschsein dazu, wie ja auch die Disability Studies argumentieren. Unversehrtheit bzw. Unverletzlichkeit ist als Zustand daher nie erreichbar, wird aber als Normalzustand gesetzt. Dies erfordert ständige Aufführungen von Unversehrtheit und ständige Wiederholungen. Diese können einerseits nie vollständig gelingen, also das ist so Butlers Idee, dass es immer so ein vermeintliches Original gibt, was nachgeahmt, was imitiert wird, aber dieses Original von, zum Beispiel das Original von Geschlecht existiert einfach nicht und genauso existiert kein Original von Unversehrtheit, von Unverletzlichkeit, weswegen natürlich auch irgendwie die Imitation immer ein Stück weit scheitern muss oder eine ganz große Gefahr des Scheiterns enthalten ist. Aber es gibt eben dieses Paradox, dass einerseits diese ständigen Aufführungen, Wiederholungen nie richtig gelingen können, weil es eben auch kein Original gibt. Und gleichzeitig aber gelingen sie doch immer wieder in dem Sinne, dass sie immer wieder die Idee produzieren, dass Körper an sich unversehrt sind oder dass Körper an sich heterosexuell sind. Und eben analog zu Butlers Gender Trouble, also das Unbehagen der Geschlechter, spricht McGuire folgerichtig von Ability Trouble. Also im Sinne von, es ist was, was immer wieder ein Unbehagen verursacht, was Aufwand verursacht, weil das muss man immer wieder herstellen. Das ist nicht einfach so zu haben. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sowohl in Bezug auf Geschlecht und Heterosexualität als auch in Bezug auf Nichtbehinderung eine ähnliche Normativität herrscht. Es ist allerdings nicht nur wichtig, Queer Studies und Disability Studies zusammenzuführen, um solche Phänomene und die dahinterstehenden Machtstrukturen besser erkennen und herausarbeiten zu können. Auch die Theoretisierung bzw. Analyse der Kategorien Geschlecht, sexuelle Orientierung und Nichtbehinderung bleibt unvollständig, wenn nur jeweils eine Form von Differenz in den Blick genommen wird, also wenn nur eine dieser Formen in den Blick genommen wird. Zum Abschluss meines Vortrags, und damit komme ich zum Ende, möchte ich auf zwei Leerstellen hinweisen, auf die Heike Raab in ihren Arbeiten aufmerksam macht. Sie argumentiert, dass es für eine Analyse der Prozesse, die immer wieder die Unterscheidung zwischen behindert und nicht behindert herstellen, das ist ja das, was das kulturelle Modell fokussiert, dass es dafür notwendig ist, nicht nur die Kategorie Behinderung einzubeziehen, sondern auch die Kategorie Geschlecht und sexuelle Orientierung. Sie fordert also eine intersektionale Analyse und bezieht sich damit auch schon auf Ansätze, die es in den 80er Jahren schon gab. Schon in den 80er Jahren machten behinderte Frauen, also das war eine deutschsprachige Debatte, machten behinderte Frauen darauf aufmerksam, dass die Kategorie Geschlecht mitgedacht werden muss in Überlegungen zu Ungleichheiten, die durch die Kategorie Behinderung produziert werden. Die bekannteste Publikation von damals lautet Geschlecht behindert, besonderes Merkmal Frau. Und hat auch noch Nachfolgepublikationen produziert. Genau, und diese Publikation oder diese Debatte machte darauf aufmerksam, dass eben Behinderung je nach Geschlecht und auch nach sexueller Orientierung sehr unterschiedliche Folgen haben kann. Und das geht eben so weit, dass bestimmte Menschen, also zum Beispiel Menschen, die sich sowohl als lesbisch als auch als behindert identifizieren, also identifiziert werden besser gesagt, dass die zum Beispiel in ganz vielen Kontexten weder bei Queer oder weder bei den Gender Studies noch irgendwie bei den Disability Studies mitgedacht werden und eigentlich aus allen Zusammenhängen völlig rausfallen. Was einfach eine andere Konsequenz ist, als bei jemandem, der quasi nur behindert, aber dafür männlich ist oder eben behindert und weiblich, aber dafür zumindest heterosexuell ist. Also der Grad der Abweichung vom Normsubjekt, das Normsubjekt ist ja das weiße, männliche, nicht behinderte, heterosexuelle, also der Grad der Abweichung scheint auch nochmal zu bestimmen, welchen Ungleichheiten Subjekte konfrontiert werden. Raab macht zudem, und damit komme ich jetzt wirklich endgültig zum Schluss, auf eine Lücke im Denken Judith Butlers aufmerksam, die dadurch entsteht, dass bestimmte, nämlich beeinträchtigte Körper nicht mitgedacht werden. Laut Butler werden Körper immer schon in männliche und weibliche Körper eingeteilt, denen ein heterosexuelles Begehren zugeschrieben wird. Das ist das, was ich vorhin mit Heteronormativität beschrieben habe. Mit Heike Raab kann allerdings argumentiert werden, dass Butler dabei übersieht, dass es Körper gibt, die nicht immer schon als geschlechtlich gedacht werden, nämlich beeinträchtigte Körper. Diese werden häufig als geschlechtslos angesehen und es wird ihnen demzufolge auch kein Begehren zugeschrieben. Das heißt, Raab merkt damit an, auch dieses ganze Denken von über Heteronormativität, was ja ein Kernkonzept von Queer Studies darstellt, selbst dieses Denken von Heteronormativität hat ganz massive Leerstellen, wenn man eine bestimmte Art von Körper, nämlich beeinträchtigte Körper, nicht mitdenkt. Und ich finde, das macht sehr deutlich, warum es einfach wichtig ist, Queer und Disability Studies zusammenzudenken, und bedanke mich hiermit für die Aufmerksamkeit.